Ich freue mich sehr, heute Morgen zu euch Worte über das Heil und über die Heiligung verlieren zu dürfen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, alle, die ihr hier seid, die ihr zuhört, vielleicht übers Radio, ich möchte diese Predigt in drei kurzen Sätzen zusammenfassen. Gott ist in seinem ganzen Wesen heilig. Der Mensch in seinem Wesen ist unrein geworden durch die Sünde. Und Christus ist unser Heil geworden, der die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt hat. Und in Christus können wir in der Heiligung leben. Das Thema der Predigt soll sein, ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes. Ich möchte es anhand von zwei Fragen beleuchten. Erstens, was ist Heiligkeit? Und zweitens, wie kann ich als Christ, als wiedergeborener Christ, heilig leben? Zur ersten Frage der Heiligkeit beschäftigen wir uns vorerst mit dem Zustand. Zum Zustand der Heiligung, dem Zustand der Heiligkeit, in die Gott uns durch Jesus Christus als Menschen hineinsetzt, wenn wir das Geschenk der Gnade annehmen. Mein Wunsch ist es, dass Jesus Christus mein Herz bestimmt. Ich will ihm dienen. Ich will ihm treu sein. Wenn ich etwas rede, dann soll es Gott gefallen. Wenn ich etwas tue, dann soll es ihm und seinem Sohn Jesus Christus Ehre geben. Das ist mein Wunsch in meinem persönlichen Leben. Und ich hoffe, dass es auch dein Wunsch sein kann. Wenn es noch nicht so ist, dann hoffe ich und bete, dass Jesus Christus dich erreicht und dass er dein Herz verändert und neu gestaltet und du dein Leben zu seiner Ehre leben willst. Ein Leben in Heiligkeit ist ein Leben für Christus, denn Christus ist unser Heil geworden. Ist das auch dein Wunsch in deinem Leben? Wenn du die Bibel liest, wird das Thema der Heiligkeit sehr oft angesprochen. Ja, Gott fordert es nahezu von seinem Volk heraus. In dem Gesetzbuch der Tora und in anderen Büchern der Bibel sagt Gott ganz eindeutig, ihr sollt heilig sein. Warum? Denn ich bin heilig. Er ist absolut heilig und gerecht. Und Sünde trennt uns von Gott. In seiner Gegenwart kann Sünde nicht bestehen. Warum stellt denn Sünde ein Problem für Gott dar, fragst du dich vielleicht. Sünde ist das Gegenteil der Heiligkeit. Sünde bedeutet Unreinheit, die wir in uns laden, die wir auf uns laden. Sünde ist dreckig und beschmutzt das Leben und führt von Gott weg. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben, denn er ist absolut heilig und gerecht. Wenn ich sündige, kann ich nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen, ohne dass ich vor ihm vergehe. Gott ist gerecht und muss Sünde bestrafen. Deswegen mussten Adam und Eva auch aus dem Paradies raus, nachdem sie die Sünde begangen haben. Das Strafmaß der Sünde ist eindeutig. Für die Sünde muss der Mensch sterben. Wer ist denn nun sündig? Die Bibel spricht hier auch ganz klare Worte. Alle haben gesündigt. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wenn ich mein persönliches Leben reflektiere, dann brauche ich gar nicht lange suchen. Ich finde Lüge, ich finde Neid, ich finde Eifersucht, ich finde viele weitere Sünden, die mich umstricken und von denen ich scheinbar gar nicht loskomme. Und das, obwohl ich glaube, dass Jesus Christus für die Sünden gestorben ist. Und trotzdem hat die Sünde eine so große Macht. Und so ist jeder Mensch in der Sünde gefangen. Durch die Sünde von Adam haben wir alle den Tod verdient. Wenn du dein Leben betrachtest, wirst du es, denke ich, auch schnell merken, was in dir steckt. Ja, manchmal ist da etwas Gutes, manchmal ist da etwas Hoffnungsvolles. Aber wie oft kommt dann doch der Egoismus raus, der Neid, der Zank. Wenn etwas nicht passt, wie oft kommt doch die sündige Natur immer wieder in uns Menschen heraus. So braucht jeder Mensch Errettung. Jeder Mensch braucht Vergebung von Gott. Wie kann ich dann in die Gegenwart Gottes kommen? Weil Gott gerecht und gnädig ist, weil er Gnade hat, hat er einen Weg geschaffen, wie du wieder zu ihm kommen kannst. Gott schickt Jesus, seinen einzigen Sohn, und er lädt die Sünden der ganzen Menschheit auf Jesus Christus, der ein absolut reines Leben geführt hat und der würdig war, die Schuld zu tragen. Zur Zeit des Alten Testamentes gab es den Opferdienst im Tempel, wo die Opfertiere die Sünden der jeweiligen Menschen getragen haben und stellvertretend gestorben sind. Doch diese Opfer im Tempel, die waren nicht vollkommen. Die waren nur beschränkt. Und spätestens nach einem Jahr und meist auch schon viel früher, war wieder ein Opfer fällig. Und Jesus ist das vollkommene und das reine und tadellose, das makellose Opferlamm für uns geworden. Und er hat die Schuld, deine Schuld und die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen. Wenn du das glaubst, dann Halleluja, dann kannst du wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Zurück zu der eingangs gestellten Frage, was ist Heiligkeit? Heilig sein oder geheiligt sein bedeutet nun abgesondert sein, rein sein. Der Rückzug aus dem Umgang mit der Welt, wenn die Bibel über die Welt spricht, meint sie die sündige Welt, die sündige Natur, die in uns steckt. Also die Absonderung und die Reinheit in uns. Heiligkeit bedeutet nicht unbedingt vollkommener werden, wie wir das vielleicht oft denken, sondern in erster Linie bedeutet Heiligkeit die Absonderung in der Gemeinschaft mit Gott. Wir können dies sehen, weil Jesus selbst sich heiligte. Und als ersten Abschnitt würde ich gerne dazu den Johannesbrief Johannesevangelium aufschlagen, in den Kapitel 17, wo Jesus Christus dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet betet. Das Gebet kurz vor der Gefangennahme. Da lesen wir in Johannes 17 ab Vers im Vers 19 und ich lese ab Vers 15 bis 20. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Und er betet hier für seine Jünger. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie. Jesus Christus betet für seine Jünger und er heiligt sich selbst, er sondert sich selbst ab für die verlorenen Menschen. Er sondert sich selbst ab, er heiligt sich, damit, wir lesen weiter in Vers 19, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Übrigens betet Jesus hier nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle Gläubigen, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Wir lesen es einen Vers weiter. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und somit gilt dieses Gebet auch für uns, die wir dem Wort des Evangeliums geglaubt haben und die wir dem Wort der Jünger Vertrauen geschenkt haben und die wir Jesus Christus in unserem Leben angenommen haben. Heiligen bedeutet also die Absonderung und die Reinheit. Und so sondert sich auch Jesus Christus für die Sache Gottes ab. Er ist rein und lebt in engster Verbindung mit Gott. Das ist also der Zustand der Heiligung. Jeder Christ von Gott erhält diesen zugesprochen. Gott sieht in Christus den abgesonderten Menschen an. Und am Tag des Gerichts, wenn Gott über dein Leben und über mein Leben richten wird, und die Bibel spricht davon, dass es diesen Tag geben wird, an diesem Tag werden Bücher geöffnet, wo alles aufgeschrieben ist, was in deinem Leben passiert ist. Und auch in meinem. An diesem Tag werden die Bücher geöffnet und auch das Buch des Lebens. Und wenn ich dann so vor dem Richterstuhl stehen werde, dann wird Jesus Christus als mein Anwalt vor Gott eintreten. Und Gott wird in mir keine Schuld mehr sehen, weil Jesus diese Schuld abgewaschen hat. Das Buch wird rein sein, das Buch wird leer sein, weil ich geheiligt bin durch sein Blut. Jesus hat die Schuld stellvertretend am Kreuz getragen. Er ist unsere Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung geworden. Und er ist nach seinem Tod wieder auferstanden. Das Kreuz ist leer. Am Kreuz hängt keiner mehr, weil er im Himmel ist und dort die Wohnung zubereitet. In der Schrift lesen wir von vielen Orten, die ebenfalls heilig abgesondert waren. Ja, Gott selbst in seiner Dreieinigkeit ist heilig. Er ist abgesondert von allem Geschaffenen. Er hat uns in Christus abgesondert, in den Zustand der Heiligkeit. Wenn Gott zu Mose am Berg Sinai spricht, dass er eine Grenze um diesen Berg ziehen soll, wir lesen das im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 23. Da ist das ganze Volk nach dem Auszug in Ägypten vor diesem Berg, und in 2. Mose 19, Vers 23 spricht 1. Mose zum Gott: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Wenn Gott Mose dazu auffordert, dann soll Mose diesen Berg absondern und als abgesondert darstellen. Und keiner soll diesen Berg berühren, weil Gottes Herrlichkeit später auf diesem Berg erscheinen wird. Und Gott wird auf diesem Berg, das ist im nächsten Kapitel zu lesen, wird Gott dem Volk die 10 Gebote geben und die anderen Gesetze, die er von dem Volk fordert. Später, wo das Volk Israel schon im Land Kanaan war und auch auf dem Weg dorthin, schenkt Gott dem Volk die Stiftshütte und nachher auch den Tempel. Und der Ort des Tempels ist ebenfalls von Gott geheiligt. Er ist abgesondert für die Gemeinschaft und für seine Herrlichkeit, die dort hineinzieht. Das Allerheiligste im Tempel, das war das Allerheiligste, das Allerabgesondertste. In diesem doppelten Superlativ steckt schon sehr viel drin. Das war der Ort, wo Gottes Gegenwart, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wurde. Und deswegen durfte auch niemand in diesen Raum rein. Und wenn jemand in diesen Raum, in dieses Allerheiligste hineinging, musste er sterben, weil der Mensch sündig ist und weil der Mensch nicht in die Heiligkeit und in die Herrlichkeit Gottes und in seine Gegenwart kommen kann, ohne Vergebung der Schuld. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr, nachdem er für seine eigenen Sünden geopfert hatte, in dieses Allerheiligste hinein und für die Sünden des Volkes opfern und für die Sünden des Volkes Sühne tun. Gottes Volk Israel ist ein heiliges Volk. Gott selbst hat es erwählt als Volk des Eigentums. Und so hat Gott Israel von allen anderen Völkern abgesondert. Israel, das nicht besonders groß und nicht besonders stark war, er hat es in seiner Nichtigkeit, will ich an der Stelle vielleicht so als beschreibendes Wort nehmen, er hat es in seiner Geringe erwählt und abgesondert, und er hat gerade Israel zu seinem Volk gemacht und ist geheiligt. Und wir in der Zeit des neuen Bundes leben, sind ebenfalls durch Jesus Christus erwählt, dass wir heilig sein sollen. Dazu schlagen wir auf in Epheser Kapitel 1 ab Vers 4. Ich lese den vorherigen Vers mit. Epheser 1, Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. So sind wir als erwählte und gläubige Kinder abgesondert für das Werk Christi. Wir sind erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Auch Petrus bezeugt das in seinem Brief an viele Gemeinden in der Zerstreuung. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Wenn ihr an das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, nach dieser Seligkeit, ich meine natürlich 1. Petrus 2, Verse 9 und 10, ich habe gelesen in dem ersten Kapitel. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. So sind wir als seine Kinder Heilige. Lieber Bruder und liebe Schwester, ich denke, dass dieser Begriff der Heiligkeit oft falsch verstanden wird. Oft denken wir, heilig gesprochen werden kann man nur, nachdem jemand gestorben ist, oder heilig gesprochen werden nur ganz besondere Leute. Und das stimmt auch in dem Sinne, dass nicht jeder heilig ist, sondern jeder ist unter der Last der Sünde gefangen. Aber die Bibel bezeugt ganz klar, und über so viele verschiedene Verse können wir es nachvollziehen, dass jeder Mensch, der Jesus Christus in seinem Leben angenommen hat, ein Heiliger geworden ist. Durch Jesus Christus, der die Sünde in deinem Leben vergeben hat und der dich heiligt und dich reinigt. So sind wir als seine Nachfolger abgesondert und gereinigt. Die Schrift zeugt davon, dass wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind. In 2. Korinther 6, die Verse 16 und 17, schreibt Paulus an die Korinther: Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. So wie Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Zur Zeit des Tempels war Gottes Herrlichkeit im Allerheiligsten, und niemand konnte in diesen Raum, in diese Gegenwart reinkommen, außer der hohe Priester, der sich vorher entsündigt hatte und die Opfer für seine eigene Schuld getan hatte. Durch Jesu Tod am Kreuz ist der Vorhang, der die Menschen von diesem Allerheiligsten trennte, von oben nach unten zerrissen. Gott selbst hat den Weg freigemacht, und Gott selbst hat es ermöglicht, dass die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederhergestellt werden kann. Der Weg in das Allerheiligste ist nun für jedermann frei. Und das geht nur, weil Gottes Gegenwart jetzt nicht mehr in diesem Raum ist. Gottes Gegenwart ist nicht mehr in diesem örtlichen Tempel. Den Tempel gibt es heute auch ohnehin nicht mehr. Sondern der Tempel sind wir, die Gemeinde seines Leibes. Der Tempel sind wir, in dem Jesus Christus in uns Wohnung genommen hat. Und er heiligt uns und er reinigt uns. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist, den wir mit der Bekehrung erhalten. Er legt ihn in uns und will in uns leben. Und Jesu Gebet ist, wie wir es in Johannes 17 gelesen haben: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. So leben wir als Kinder Gottes als erlöstes Volk im Zustand der Heiligung. Wie Jesus es Petrus beim letzten Abendmahl auch bei der Fußwaschung verdeutlichte, sind wir gebadet. Wir sind gebadet und rein. Aber wir haben es trotzdem nötig, uns die Füße waschen zu lassen. Und so kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Wie kann ich als Christ heilig leben? Wie kann ich in diesem Prozess der fortwährenden Heiligung wachsen? Und wie kann ich zu ihm hinwachsen? Gottes Wille ist, dass wir in ihm bleiben, wachsen und Frucht bringen. Wir haben es schon im Chorlied gehört, dass er der Weinstock ist, wir wie Reben in ihm eingepfropft sind. Und was ist die Aufgabe einer Rebe? Ja, erstmal am Weinstock zu bleiben. Und wenn die Rebe am Weinstock ist, dann wird sie Frucht bringen. Das kennen wir, wenn wir einen Garten haben, dass wenn ein Baum gesund ist, dann wird er Frucht bringen. Und so sind wir auch in Christus eingepfropft. Und gerade wir als Heiden sind ohnehin in diesen Stamm eingepfropft, wo ja die Juden eigentlich das erwählte Volk waren. Aber wir sollen in ihm bleiben und Frucht bringen. Und das ist unsere Heiligung, unsere Absonderung und Reinigung in unserem täglichen Leben. Berufen zur Heiligung sind wir durch Christus und wir sind nicht berufen zur Unreinheit. Und so sagt Paulus das auch den Thessalonichern im 1. Thessalonicher 4. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Oft beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Was will Gott? Und hier lesen wir es in diesem Fall ganz klar. Gott will unsere Heiligung, diesen Prozess der fortwährenden Absonderung von der Sünde zu Gott hin. Die Heiligkeit oder die Heiligung überkommt Menschen dabei nicht einfach so ohne ihr Zutun, sondern es ist tatsächlich ein Prozess im Leben geheiligter Menschen. Und so muss der Mensch auch bereit sein, in der Heiligung zu wachsen. Und so sind wir auch aufgefordert, in der Heiligung zu leben. Um diesen Prozess der Heiligung etwas genauer zu betrachten, würde ich gerne die Verse aus dem 1. Petrusbrief zugrunde legen. Und hier gibt Petrus den Empfängern des Briefes 5 Leitlinien, wie sie in der Heiligung leben können. Diese Leitlinien, die schreibt er im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, in den Versen 13 bis 16, insbesondere in den ersten beiden Versen. 1. Petrus 1, Abvers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir können aus diesen 5 Punkten, die wir uns auch gleich genauer anschauen wollen, jetzt nicht unbedingt einen Automatismus ableiten, sondern in erster Linie zeugt die Schrift auch immer wieder davon, dass Gott unser Herz anschaut. Und Gott will, dass wir in unser Herz in Liebe und Dankbarkeit zu ihm ausstrecken. Und diese praktischen Leitlinien, die Petrus hier auch weitergibt, können uns dabei eine Hilfe sein, wie wir in unserem Leben diese Heiligung erleben können und erfahren können. Der erste Punkt ist, umgürtet die Lenden eures Gemüts. In anderen Übersetzungen heißt es auch, anstelle von Gemüt, Gesinnung oder auch Verstand. So wird hier das Denkvermögen, der Intellekt angesprochen. Das Gemüt oder auch die Gesinnung, es ist dasselbe Wort, wie Jesus es verwendet, als er dem suchenden Mann das höchste Gebot weitergibt. Beispielsweise lesen wir es in Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt oder auch Verstand und von allen deinen Kräften. Und was ist das Gebot, welches dem gleich ist? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt oder auch Verstand. Wer Jesus Christus in seinem Leben erfahren hat, der wird es, denke ich, kennen, dass Gott uns unser Denken verändert. Ich erlebe das ganz oft, dass ich, nachdem ich gläubig geworden bin, über viele Sachen auf einmal anders anfange zu denken. Und selbst in Problemen oder in Schwierigkeiten, die auf mich zukommen, kann ich das erfahren, dass diese Probleme auf einmal nicht mehr so groß sind. Ich kann mich auf einmal in Gottes Armen geborgen wissen. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Die Probleme sind nicht unbedingt leichter geworden. Es ist nicht unbedingt, ich habe jetzt ja auch genauso Schmerzen wie vor meiner Bekehrung. Aber der Unterschied ist, dass Gott mein Denken verändert und teilweise auch radikal verändert. Und Gott verändert auch mein Denken zu der Absonderung hin, zu dem Fliehen vor der Sünde. Auf einmal stören mich Sünden, wo ich früher nicht mal wusste, dass das eine Sünde war. Kennst du das? Dann lebst du in dem Prozess der Heiligung, in der Absonderung zu Gott hin. Die Bibel beschreibt die verändernde Kraft Gottes mit verschiedenen Bildern. Ihr, die ihr tot wart, nun seid ihr lebendig geworden. Ihr seid reingewaschen. Und so ist eine Leitlinie auf den Weg zur Heiligung, die Lenden unseres Gemüts zu umgürten, die Lenden unseres Verstandes zu umgürten. Das ist eine sehr bildhafte Sprache. Vielleicht hilft es uns, das etwas besser zu verstehen, was Petrus hier auch meint, wenn wir uns gedanklich in die Zeit der neutestamentlichen Christen zurückbegeben. Der Kleidungsstil zu der damaligen Zeit war etwas anders als heute. So wie ich mir das auch recherchiert habe, trug man damals eher lange Gewänder. Und diese langen Gewänder, die können störend sein. Gerade wenn man praktische Arbeiten tun will, wenn man vielleicht schnell irgendwo hinlaufen will, wenn man im Krieg ist. Und so wurde dieses Gewand für diese Zeit, wenn man den Freiraum brauchte, mit einem Gürtel hochgebunden. Wir Männer können uns das nur vorstellen, die Frauen, die wissen vielleicht besser, wovon ich spreche, wenn sie lange Kleider anhaben, dass das tatsächlich eine Erleichterung ist, wenn dieses Gewand nicht mehr zwischen den Beinen ist, sondern höher gebunden ist. Als weiteres Beispiel will ich auch die Waffenrüstung zugrunde legen. Paulus schreibt im Brief an die Epheser von der geistlichen Waffenrüstung. Und in Epheser 6 im Vers 14 lesen wir ebenfalls von einem Gürtel. Und er sagt denen: Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Vielleicht hilft es uns, dieses Bild des hochgebundenen Gewandes auch anzuwenden auf die Umgürtung der Lenden unseres Verstandes. Es ist vielleicht auch sehr abstrakt, sich vorzustellen, aber unser Verstand kann ebenfalls umgürtet werden. Womit? Womit können wir unseren Verstand, unser Denken, unsere Gedankenwelt bändigen, binden, in eine Richtung lenken. Unsere Gedanken sind nicht unbedingt heilig. Unsere Gedanken schwirren vielleicht auch schnell in der Gegend herum oder wir werden abgelenkt. Wenn wir jetzt gerade nicht stille Zeit machen oder einer Predigt zuhören oder im Gottesdienst sind, dann denken wir auch nicht unbedingt an die Heiligkeit Gottes und denken auch nicht unbedingt über die Sünde nach. Und dieses Umgürten der Gedanken, das Umgürten des Verstandes, das kann man verstehen als ein Umlegen von geistlichen Gedanken und geistlichen Wahrheiten über unsere Gedankenwelt. Die Richtschnur unseres Lebens ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes leitet uns in alle Wahrheit und wir wachsen darin in der Heiligung. Gedanken sind schwer zu beherrschen. Gedanken haben den Charme, dass sie wie von alleine kommen und uns bändigen, uns einnehmen. Habe von Experimenten gehört, wo auch Prediger im Rahmen von großen Veranstaltungen die Leute dann dahin gelenkt hat und zu denken, ja, hast du die Fenster zugemacht zu Hause? Hast du dies und das getan? Und so habe ich es auch in diesem Bericht gelesen, dass eine Frau auf einmal aufgesprungen ist, rausgelaufen ist, weil sie gedacht hat, dass sie den Herd angelassen hat. Und so wurden ihre Gedanken abgelenkt durch viele verschiedene Sachen. Wir haben es diejenigen, die beim Adventssingen waren, auch eindrucksvoll mitbekommen, wie schnell es passiert, dass wir uns ablenken lassen. Wie können wir diese Gedankenwelt beherrschen? Wir können uns doch nicht den ganzen Tag darauf konzentrieren, das Wort Gottes zu wiederholen. Wir können es versuchen, das ist auch ein sehr guter Wunsch und ich ermutige auch, das Wort Gottes beständig in dem Herzen wachsen zu lassen und zu wiederholen und zu lernen. Aber irgendwann werden wir an unsere Konzentrationsgrenze kommen. Und was dabei helfen kann, ist das Wort Gottes wirklich in uns aufzunehmen. Ich denke, es hilft schon sehr, wenn wir das Wort Gottes lieben lernen, wenn wir das Wort Gottes beständig in unserem Herzen tragen. Weil das, was uns beschäftigt, das, womit wir unseren Geist füllen, das wird unsere Gedankenwelt prägen. Das ist definitiv so, das habe ich oft genug erfahren, dass die Dinge, mit denen ich mich sehr viel beschäftige, davon träume ich, daran denke ich, auch wenn ich es gar nicht so bewusst will. Und wenn die Dinge, mit denen wir uns tagtäglich und durchgehend beschäftigen, das Wort Gottes sind, dann werden wir in Zeiten, wo die Konzentration nachlässt, wo die Gedanken abirren, wohin kommen, werden wir doch sehr schnell wieder zum Wort Gottes und zu seiner Güte und zu seiner Gnade kommen. Und was ist diese Richtschnur? Woran können wir uns halten? Wir haben das offenbarte Wort Gottes. Wir haben Gottes Gedanken aufgeschrieben in der Bibel. Und ich bin froh, dass ich das Wort Gottes lieben gelernt habe und dass ich das Wort Gottes für mein Leben auch schätze. Der Psalmist schreibt im Psalm 119, Vers 11, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Und was ist Sünde? Unreinheit. Was ist das Gegenteil von Sünde? Heiligkeit. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Und so wird uns das Wort Gottes durch die Offenbarung des Heiligen Geistes zu einer Richtschnur, wenn wir uns damit füllen lassen. Wenn wir das Wort Gottes im Bilde gesprochen in uns inhalieren und unseren Verstand mit dem Wort Gottes umgürten. Die zweite Leitlinie, die Petrus den Empfängern des Briefes so mitgibt, ist: Seid nüchtern. Nüchternheit wird meist verstanden als Gegensatz zu einem berauschten Zustand. Schon die Priester im Tempel durften keinen Wein trinken, damit sie einen klaren Verstand bewahren, urteilsfähig sein konnten. Es gab auch zur Zeit des Alten Testaments das besondere Gelübde des Nazireas. Simson war einer davon. Er hat sich auch vom Wein enthalten, unter anderem auch die Haare wachsen lassen, solange das Gelübde gültig war. Und das ist eine Form der Nüchternheit, sich enthalten von berauschenden Mitteln. Eine weitere Eigenschaft der Nüchternheit ist die volle Geistesklarheit. Also ein nüchternes Urteil ist ein Urteil, bei dem kein fremder Einfluss irgendwie auf dich wirkt, sondern bei dem die volle Geistesklarheit durchkommt. Der Mensch auf dem Weg der Heiligung, der in diesem Prozess steht, er soll nüchtern und bei klarem Verstand sein, sich durch nichts berauschen lassen oder trüben lassen. Und so gibt es doch viele Ablenkungen, die uns von diesem Weg ablenken wollen. Und es gibt auch Sachen, die uns nicht nur kurzzeitig ablenken, sondern die uns in einen rauschähnlichen Zustand versetzen wollen. Das kann durch Rauschmittel sein, so wie Alkohol oder andere. Das kann aber auch durch scheinbar ungefährliche Sachen sein. So gibt es beispielsweise den Geschwindigkeitsrausch, der Motorradfahrern, Autofahrern vielleicht beschäftigt und plagt. In erster Linie gibt es einen kleinen Moment des Glücks, aber zu Kosten der Urteilsfähigkeit, wenn man in diesem Rausch, in dieser hohen Geschwindigkeit unterwegs ist. Und wie bei allen Rauschmomenten erlebt der Mensch scheinbares Glück, wird aber wieder zurückfallen in seinen Zustand, den er vor diesem Rauschzustand hatte. Auch stundenlanges Computerspielen kann davon betroffen sein, dass wir nicht mehr nüchtern sind, sondern dass wir nur noch fokussiert sind auf diese eine Sache. Da kann uns auch das Handy ein Stolperstein sein. Vielleicht Serien, die wir unbedingt durchgucken wollen und scheinbar gar nicht mehr aufhören können damit. Auf dem Weg der Heiligung ist es eine Leitlinie von Petrus, nüchtern zu sein und uns nicht berauschenden Dingen von uns nicht von berauschenden Dingen einnehmen zu lassen. Eine Geistesklarheit, die den Gläubigen auf dem Weg zur Heiligung vor Gott führt, ist somit ein Zeichen der Nüchternkeit und Wachsamkeit. Und so schon als wichtigsten Punkt, mit dem wir auch langsam schon zum Ende dieser Betrachtung kommen, der aber deswegen gar nicht mal so viel weniger wichtig ist, ist der dritte, der quasi zentral in dieser Auflistung von den 5 Punkten steht. Und er hat auch eine sehr zentrale Botschaft. Die dritte Leitlinie dieses Abschnittes lautet: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Für den Prozess der Heiligung, also der Absonderung, um in der Heiligung zu wachsen, gibt uns gerade die Gnade Hoffnung. Gott hat uns die Gnade in Jesus Christus erwiesen und sie wird uns angeboten. Was ist das für eine herrliche Botschaft? Uns wird die Gnade angeboten, von unserer sündigen Natur wegzukommen und aus der Gefangenheit, in der wir als Menschen stecken, herausgerissen zu werden zu einem geheiligten, einem abgesonderten und einem reinen Leben und zu der Gegenwart Gottes zu kommen. Ich hoffe, dass du auf diese Gnade hoffen kannst, dass du deine Hoffnung darauf setzen kannst. Gerade wenn du im Prozess der Heiligung und der Absonderung von Sünde lebst, dass du immer wieder zur Gnade zurückkommen kannst. Denn das bietet die Schrift uns an. Jesus Christus hat die Schuld getragen. Er ist am Kreuz gestanden und wieder auferstanden. Er ist unsere Hoffnung und er wird wiederkommen. Und dieser ja sehr zentrale Aspekt, der passt auch sehr gut in diese Auflistung als Mittelpunkt hinein. Denn wir können uns abmühen, so viel wir wollen. Dann können wir eine Werksgerechtigkeit aufbauen, die uns aber nicht zur Heiligung führt, sondern die uns wieder in unser eigenes Streben und in unsere Selbstgerechtigkeit führen wird. Wenn wir auf die Gnade hoffen, dann führt uns das zu Christus, dann führt uns das zur Demut, zur Reinigung und zur Abkehr von unserer Sünde durch sein Blut am Kreuz. Wir haben in ihm Erlösung erfahren. Er löst uns aus der Gefangenschaft der Sünde und er löst uns aus unserer Schuld vor Gott. Durch ihn sind wir wiedergeboren und er hat uns versiegelt. Zum Schluss kommen noch die beiden letzten Leitlinien, die Petrus hier in diesem Brief seinen Empfängern mitgibt. Er gibt ihnen die Leitlinien als Leitplanken, wie sie in dem Prozess der Heiligung und Absonderung zu Gott hin leben können. Der vierte Punkt und der vorletzte schon ist es, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin. Und das ist schon der fünfte Punkt. Die Gehorsamkeit, wie die Gehorsamkeit von Kindern hier dargestellt wird, ist eines der fünf Leitlinien des Petrus. Gehorsamkeit ist eine Eigenschaft, die Gott von seinen Kindern fordert. Gerade im Prozess der Absonderung und der Heiligung müssen wir gehorsam sein. Weil was hilft es, wenn wir sein Wort nehmen, wenn wir sein Wort lesen und wenn wir es nicht tun, wenn wir ungehorsam sind? Wie können wir als ungehorsame Kinder, als ungehorsame Menschen von der Sünde fliehen? Gehorsamkeit gehört zu dem Prozess der Heiligung dazu. Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern, und diesen Vers würde ich gerne noch aufschlagen, in Johannes 14, Vers 23, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht und er ihnen sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, also gehorsam sein. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Christus war Gott in allem gehorsam. Jesus hat sich Gott unterworfen und so wollen wir uns nach seinem Vorbild, nach dem Vorbild Jesu Christi als seine Kinder unterwerfen und gehorsam sein und die guten Werke, die er in uns vorbereitet hat, tun und dass wir in ihnen wandeln sollen. So kommen wir zum letzten Punkt dieser fünf als Leitlinien auf dem Weg zur Heiligung und zur Absonderung und Reinigung, was die Heiligung ja gerade so bedeutet. Der letzte Punkt, den Petrus hier aufführt, ist dieser. Gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Auf dem Weg zur Heiligung und zur Absonderung, zur Reinheit, müssen wir der Sünde fliehen. Hiob beschreibt das, wo er in der Zeit seines Leidens war, dass er von keiner Sünde weiß, dass ihm es nicht einfällt, dass er gesündigt haben kann, weswegen Gott ihn deswegen so straft oder so züchtigt. Hiob sagt, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich nicht eine Frau, eine Jungfrau lüstern anschauen werde. Er flieht aktiv vor der Sünde. Und wenn du möglicherweise Probleme damit hast, gerade in diesem, im sexuellen Bereich oder auch mit Pornografie oder anderen Sünden in diesem Bereich, da will ich dich ermutigen, davor zu fliehen. Und wenn es hilft, die Gegenstände, die oder die Situationen, die dich verleiten, aktiv zu meiden, dort nicht hinzugehen, deinen Computer vielleicht in einem öffentlichen Raum hinzustellen, dein Handy vielleicht wegzulegen, wie auch immer. Das, was dir Schwierigkeiten bereitet, dass du vor diesen Situationen fliehst, dass du dich nicht den Begierden hingibst, so wie Petrus es hier als eine Leitlinie auf dem Weg zur Heiligung aufführt, weil du neu geworden bist und weil du reingewaschen bist in seinem Blut, in dem Blut Jesu Christi. Die Begierde war schon bei der ersten Sünde, die Adam und Eva im Garten eben umstrickt hat, ein wichtiges Mittel des Satans, um sie zu verführen. Wenn wir 1. Mose Kapitel 3, den Vers 6 aufschlagen, da lesen wir das Prinzip, wie die Sünde auch heute noch oft in uns wirkt. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Und die Frau sah. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war und auch davon aß. Die Frau sah, und das, was sie gesehen hat, wuchs in ihr als eine Begierde. Und sie hat sich das vielleicht noch weiter angeschaut. Wir wissen es nicht, wie es sich weiterhin zugetragen hat. Aber die Begierde in ihrem Herzen ist gewachsen. Und so nahm sie und tat die Sünde. So kommen wir zum Schluss und sehen wieder auf die erste der fünf Leitlinien zur Heiligkeit, dass uns auch eine Hilfe sein kann, den Begierden zu fliehen. Die erste war, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Richtet eine Richtschnur auch für euren Verstand ein. Und diese Richtschnur ist das Wort Gottes, sind die heilbringenden Worte Gottes. Und wenn sie unseren Verstand umschlingen, dann kann es uns eine große Hilfe sein, der Begierde zu fliehen. Lass dich durch das Wort Gottes verändern, indem du es in deinem Herzen bewahrst. Und hoffe auf die Gnade. Setze deine Hoffnung auf die Gnade, die uns zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und wenn du noch nicht sein Kind bist, dann bietet er dir diese Gnade an. Das lesen wir im Evangelium, dass die Gnade den sündigen Menschen angeboten wird in dem Blut Jesu Christi. So lasst uns aufstehen und eine Zeit des Danks, aber auch des Gebets haben. Unser Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus Christus nicht verschont hast, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns ein neues Leben als gereinigte und geheiligte Kinder gibst. Ich danke dir, dass du unseren Verstand änderst, dass du uns ein neues Denken schenkst und dass wir als deine Kinder auch dieses Leben in Heiligung führen dürfen. Danke dir, dass du uns dazu befähigst. Und auch wenn die Sünde so oft unser Leben umstrickt und wenn wir, so wie Paulus es auch in seinem Brief sagt, Dinge tun, die wir nicht wollen und das Gute wollen und doch das Böse vollbringen, so können wir auf deine Gnade setzen. Und wir können darauf bauen, dass du uns in den Zustand der Heiligkeit versetzt hast und dass du uns versiegelt hast mit deinem Heiligen Geist. Danke dafür. Danke dir, dass du unsere Errettung erhältst Und obwohl wir sündige Menschen sind, dürfen wir in diesen Prozess der Heiligung treten. Danke dir dafür. Und hilf uns auch als Gemeinde und als gläubige Christen, in diesem Prozess zu leben. Und dass wir unser Leben weiter absondern und immer näher hin zu deiner Heiligkeit und in deine Nähe kommen. Danke dir dafür. Amen.